Black FM. Hallo und herzlich willkommen zu Volume 93 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Zum ersten Mal in diesem Kalenderjahr waren am vergangenen Wochenende die Frauen, die Zweier und die Einser der Herren im Pflichtspiel Einsatz und die Ausbeute war ehrlicherweise recht bescheiden. Zwei Niederlagen und ein Remis sprangen am Ende heraus und sorgten dementsprechend nicht gerade für die ganz großen Begeisterungsstürme unter den Beteiligten. Wie die Leistungen einzuschätzen sind und wie man jetzt die bevorstehenden Aufgaben in Angriff nimmt, das wollen wir besprechen im mittlerweile bewährten Black FM Querpass. Dazu gibt es auch Stimmen zu den verschiedensten Themen von den Protagonisten in Schwarz-Weiß selbst. Das Ganze passiert diesmal in einer Art Doppelsechs. Ich begrüße den 12-Meter-Kolumnisten und Autor des Buches 111 Gründe, den SK Sturm zu lieben, unseren Wien- und Niederösterreich-Korrespondenten Jürgen Bucher. Hallo Jürgen.
Hallo, hallo.
Mein Name ist auch in dieser Ausgabe wieder Andreas Terler und wir gehen direkt rein in diesen Querpass von Black FM. Ja, wir beginnen wirklich gleich direkt, denn wir arbeiten das Wochenende, das hinter uns liegt, konkret den Sonntag chronologisch auf. Und da gab es ja um 10.30 Uhr das wohl kurioseste kleine Grazer Derby der jüngeren Vergangenheit, das Duell von Jacomini 09. Manche sagen ja auch SK Sturm 2 mit dem GAK fand nämlich tatsächlich in Wiener Neustadt statt, weil die Infrastruktur in Graz und Umgebung ebenso ist, wie sie ist, nämlich extrem ausbaufähig. Und Black FM war in Person von dir, Jürgen, vor Ort und du bist ja auch nicht alleine dort gewesen.
Nein, ich und mein Sohn sind angereist in die Arena Nova im Nirgendwo neben St. Pölten, neben Wiener Neustadt. Es ist wirklich eine Tristesse pur, wenn man dort anfährt. Aber es ist viel Platz zum Parken rundherum, weil es ist einfach nur Fläche. Also das war kein Problem. Aber mit der Menge der Zuschauer, das waren ja doch relativ viele GAKler anwesend, war dann doch das Management ein bisschen überfordert. Das hat der Sturm organisiert, den Einlass dort. Und um 10.25 Uhr, also 5 Minuten vor Ankick, war die Schlange draußen noch ziemlich groß. Also da gab es sicher einige Dutzend Leute, die den Ankick nicht gesehen haben. Wir haben uns mit dem Kleinkind-Bonus vorgedrängt. Wir waren genau am Punkt da, wie es angepfiffen wurde.
Hätte man wahrscheinlich wissen können, oder? Dass da durchaus ein paar Rote kommen, oder?
Wahrscheinlich war das vorherzusehen. Es war jedenfalls, glaube ich, mein erstes Grazer Derby, wo ich als Sturmfan in der Minderheit war. Das ist ja auch noch nie gegeben sonst.
Kurios.
Als Heimspiel zumindest. Und sonst eigentlich das Stadion ist natürlich, in Wirklichkeit wäre es cool, wenn wir sowas für die Zweier in Graz stehen hätten, weil der Rest ist ganz okay. Also da ist eine ordentliche Verpflegung, da ist ein ordentlicher Platz, da kann man sich irgendwie bewegen. Das an sich wäre das genau das Richtige für eine Zweiermannschaft eines Bundesligisten, wenn man das irgendwo anders hinstellen würde als dort, wo es keiner braucht.
Also
wie Klagenfurt in klein irgendwie.
Ja, genau. Am besten zum geplanten Trainingszentrum dazu und dann hat man einen schönen Komplex stehen.
Ganz genau.
Kommen wir mal zum Sportlichen. Jetzt war natürlich erwartbar aufgrund der Ausgangslage, dass der GAK den Ton angeben wird und sie haben ja relativ viele Chancen gleich in der Anfangsphase vergeben und Sturm hat sie dann ja auch noch selbst geschwächt. Das heißt, es war irgendwie nur eine Frage der Zeit, bis es da irgendwann einschlagt, oder?
Ja, also war vor dem Ausschluss beim Torraub war schon ein Chancenplus für den GAK sicher da. Und es nach dem Ausschuss hat es dann wirklich geraschelt im Gebüsch sozusagen. Also da wurden teilweise ziemlich arge Chancen vergeben. Dass es zur Pause noch nicht war eigentlich fast verwunderlich. Aber kurz danach war es dann nicht mehr zu verhindern. Sie haben es aber dann, in Wirklichkeit gab es schon Momente auch in dieser ersten Spielphase der ersten 30 Minuten, wo man gesehen hat, dass da schon talentierte Kicker sind. Vor allem den Herrn Schamer muss man da, glaube ich, lobend erwähnen, der wirklich technisch und vom Speed her und von der Dynamik her sehr auffällt in dieser Truppe. Ich glaube schon Möglichkeiten, aber insgesamt halt dann doch viel zu wenig Punch im letzten Drittel aus meiner Sicht, um da wirklich gefährlich zu werden, dass man auch irgendwann einmal ans abstaubt. Und deswegen muss man natürlich sagen, dass das irgendwann eine Frage der Zeit war, bis man hinten ist.
Ja, der Ausschluss, sei noch erwähnt, war Simon Nelson, den es getroffen hat, der Rückkehrer. der im Winter aus Altach zurückgekehrt ist. War eine klare Sache in dem Fall, die Rote. Und das Gegentor, muss man auch wieder mal sagen, wieder mal ein Standard-Gegentor. Auch das ist leider nichts Neues.
Das stimmt, ja. Obwohl Tormann-Leistung fand ich zum Beispiel erwähnenswert. Bignetti hat, finde ich, stark gehalten. Was zu halten war, hat er gehabt. Strahlt er recht gut aus, finde ich, von hinten. Spielt mit dem Fuß nicht übel. Also das ist, finde ich, auch ein Lichtblick gewesen.
Mhm. Einer, der ja auch unter genauer Beobachtung steht, ist ja Leon Krkić, gerade weil er auch ein bisschen andockt immer an der Einser. Wie hat er sie gezeigt oder war er da irgendwie am verlorenen Posten vorne?
Ich finde, es war einfach ein Riesenloch hinter ihm. Er war wirklich allein auf weiter Flur, musste meistens gegen 2-3 Gegenspieler den Ball behaupten. Das macht er eh gut, aber er hat dann meistens keine Option gehabt, dass er ihn weitergibt. Also er hat dann oft den Zielspieler gegeben, hat den Ball verteilt und prallen lassen. Da ist aber dann meistens nichts entstanden. Wenn steil auf ihn gespielt wurde, war er einfach ganz allein und das kann auf Dauer auch nicht gut gehen. Man sieht, dass er von den Anlagen her über den anderen ist. Sicher teilweise über den GAK-Stürmern, aber ganz allein kann er halt auch nichts ausrichten.
Jetzt bleibt es eben bei einem Tor aus 3 Spielen im Frühjahr. Nur insgesamt haben eben Dornbirn und Amstetten noch weniger Tore erzielt als Sturm 2. Und das sind die beiden Teams, die eben noch hinter Sturm in der Tabelle liegen. Wenn wir jetzt eben auf diese Tabelle schauen, Stripfing rasselt jetzt da gerade sportlich richtig runter, aber es sind immer nur 11 Punkte Rückstand. Ganz ehrlich, wie viel Geld würdest du momentan auf ein sportliches Fußballwunder für Jacomini 09 wetten?
Ne, wenn man die verbleibende Anzahl an Runden nimmt und unseren bisherigen Punkteschnitt anschaut, dann nix nicht, weil das kann sie wahrscheinlich tatsächlich nicht ausgehen.
Trotzdem, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, wenn man so will. Und der nächste Gegner am kommenden Samstag ist dann um 14.30 Uhr Kapfenberg. Die haben im Frühjahr auch noch nichts gewonnen. Also zuletzt zwar gegen St. Pölten gespielt, die weiter vorne sind in der Tabelle, aber vielleicht geht ja auch dort was. Wie der Sportchef von Sturm, Andi Schicker, die Lage bei Sturm 2 sieht, wollten wir auch diesmal wieder von ihm wissen. Und wir hören einmal rein, was er zu sagen hat.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Liebe Grüße ins Black FM Studio. Ja, zur ersten Frage zu Sturm 2 ist es so, dass ich mit der Entwicklung grundsätzlich sehr, sehr zufrieden bin. Ich vor allem sehe, dass was das Trainerteam verlangt, die Mannschaft wirklich auch sehr, sehr gut umsetzt, da die Entwicklung wirklich sehr, sehr gut ist. Also da sprechen wir vor allem die Arbeit gegen den Ball, die Kompaktheit. Wir haben im Herbst viel zu viele Gegentore bekommen und da sehe ich schon, dass die Mannschaft sich sehr, sehr gut stabilisiert hat und jetzt natürlich zu Beginn eine sehr, sehr schwierige Auslosung gehabt hat. Aber die Basis in unserem Spiel ist einmal die Arbeit gegen den Ball und da sehe ich wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung und wir planen natürlich zweigleisig mehr oder weniger, aber ich hoffe schon, dass wir die Liga erhalten, weil es absolut eine wertvolle Plattform für uns ist und jetzt müssen wir mal auch abwarten, wer wirklich auch die Lizenz bekommt in der zweiten Liga und vielleicht ist es ja auch so, dass dieser Platz, den was wir derzeit auch haben, erreicht. Man war es ja in den letzten Jahren war es ja oft so, dass es auch keinen Absteiger gegeben hat und auf das werden wir sie nicht verlassen. Wir werden versuchen, fleißig weiter zu punkten und dann schauen wir, dass wir die Klasse eben halten.
Das klingt bei Andi Schicke jetzt schon so, als ob man von Sturmseiten sehr hofft, dass da der Lizenz-Tornado irgendwann aus der Liga fegt.
Ja, das ist, in Wirklichkeit hört man es eh durch. Er will zwar brav weiter punkten, das weiter verstehe ich nicht, aber er will brav punkten. Sie hoffen halt, dass Stripfing erwischt und dass man vorvorletzter bleibt, dann geht es aus, nicht?
Ja, mal schauen. Wie gesagt, wie wir es ja letztens schon besprochen haben, wir halten alle Daumen, dass da dementsprechend irgendwen erwischt. Schauen wir noch ein bisschen weiter voraus auf den 31. März, das ist ja der Ostersonntag in diesem Jahr. Da soll nämlich tatsächlich wieder einmal in Gleisdorf gespielt werden. Nämlich das Heimspiel gegen die Admira um 10.30 Uhr.
Da könntest du mit dem Frank Wohnisch die versprochene Reise mit Heimer Mürzel antreten, endlich.
Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem das der Ostersonntag ist, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, innerfamiliär zu argumentieren, aber ich werde mich vielleicht mit dem Frank nochmal kurz schließen, dass wir das besprechen. Aber wer weiß, vielleicht geht es ja aus. Jedenfalls ist ja einiges passiert in Gleisdorf. Am Wochenende hat die Krone darüber berichtet. Nämlich, es sind punktuelle Drainagen gelegt worden und insgesamt rund 400 Sickerbohrungen durchgeführt worden, um das Problem mit dem Wasser dort in den Griff zu bekommen. Also man tut wirklich alles. Und in dem Zusammenhang hat der Obmann der Gleisdorfer, nämlich Robert Becker-Tonnerer, ganz klar mal ausgeholt zu einem Frontalangriff gegen die Bundesliga. Er hat sich nämlich darüber aufgeregt, wie die Bundesliga solche Bedingungen erwarten will, wenn es keine Auflagen für eine Rasenheizung gibt. Man will eben auf den Amateurplätzen die gleichen Bedingungen haben wie in der Bundesliga. Und das wird eben ein bisschen schwierig. Und entweder müssen sie das akzeptieren oder sie müssen sich andere Kriterien überlegen. Und da hat er durchaus einen Punkt, finde ich.
Ja, hat einen Punkt, aber es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil wenn die Liga da jetzt zu schnell, zu streng wird, dann gibt es einen riesen Trouble, dass einige Vereine einfach nicht mehr kicken können. Und dann weiß ich auch nicht genau, was da machen sollten. Also die hinterherhinkende Infrastruktur ist ein bisschen so ein Klotz am Bein der Liga an sich, weil die Liga kann natürlich jetzt die Bedingungen verschärfen, wenn aber dann Vereine wie, keine Ahnung, neben irgendeiner Liga 2 Team das nicht leisten kann, was sollen die dann machen? Sollen die dann alle in der Neustadt spielen gehen oder was sollen wir tun? Also in Wirklichkeit ist es einfach eine schwierige Situation, der die Liga allein auch nicht Herr werden kann. Sie schärfen eh nach, weil wenn man zum Beispiel jetzt Hartberg angeschaut hat, was man nach dem letzten Spiel von der ersten dort gehört hat, dass die ja auch in Wirklichkeit schon am Limit sind mit ihrem Stadion für die erste Liga. Also da geht nur nächste Saison, was man hört, und dann ist dort auch vorbei. Also in Wirklichkeit muss man sich da generell infrastrukturtechnisch was überlegen, und wenn die öffentliche Hand weiterhin nicht bereit ist, jetzt wenn ihr über die Steiermark redet, da mit zu investieren, wird sich das nicht ändern. Das haben wir eh wieder beim immer gleichen Thema.
Absolut. Was mich in dem Zusammenhang dann trotzdem verwundert, aber es passt eh irgendwie rein, ist, und ich will den Gleisdorfern jetzt echt keinen Vorwurf machen, und die handeln eben in ihrem Rahmen und wie man eben liest, versuchen die eh alles. Aber Sturm hat auch für die kommende Saison, sollte man eben die Liga halten, zugesagt, in Gleisdorf weiter zu spielen. Auch das ist eben offenbar fix. Gleisdorf lobt auch die gute Zusammenarbeit mit Sturm. Und offenbar gibt's eben keine bessere und keine sicherere Option als eben Gleisdorf.
Doch, wie in der Neustadt.
Ja, in der Steiermark,
also, sagen wir mal so. Sicherheitstechnisch. Ja, aber das zeigt ja auch, wie hoffnungslos die Sache ist, wenn man tatsächlich nichts anderes findet und schon pro forma wieder dort, ich weiß nicht, ob man das dann noch revidieren kann, wenn man eine andere Möglichkeit hat, wahrscheinlich schon. Aber man muss halt mal was nennen, wahrscheinlich, wenn man die Lizenz beantragt, und dann musst du halt ein Stadion nehmen, und das war halt wahrscheinlich das Einzige, was da ist.
Ja, kann man nur hoffen, dass die Winter so wie in den letzten Jahren immer wärmer werden und dass dann in Gleisdorf auch nichts mehr gefriert. Dann
ja, aber regnet darf es auch nicht zu viel.
Das ist richtig, aber dann muss man halt noch mehr Drainagen legen oder was auch immer veranstalten.
Größere Löcher bohren.
Gut, soweit zur Zweier. Und wenn wir chronologisch weiter durch den Sonntag gehen, dann ist der weitergegangen aus Sturmsicht um 14 Uhr. Da standen die Frauen des SK Sturm zum ersten Mal im Kalenderjahr 2024 auf dem Rasen in Messendorf, und zwar im Viertelfinale des Cups gegen den FK Austria Wien. Zur Einordnung, in der Liga liegt die Austria 5 Punkte hinter Sturm auf Platz 5. Und auch das erste Saisonduell haben die Schwarzen gewonnen. Viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern können sich hoffentlich noch gut daran erinnern und waren dabei in der Krum. 4-1 hat Sturm gewonnen im September. Und nach einer guten Vorbereitung mit mehreren Testspielsiegen hat man sich große Hoffnungen gemacht, dass man ins Halbfinale einzieht. Aber es ist ganz anders gekommen. Ich war selbst vor Ort und habe mir die Partie angeschaut, und Sturm hat zwar von Beginn an mehr von der Partie gehabt und auch die ersten guten Chancen gehabt, aber so ineffizient, wie man eben vor dem gegnerischen Tor war, so ineffizient war man auch vom eigenen, und da hat man halt gleich den ersten Angriff der Austria nicht wirklich gut geklärt bekommen, und am Ende hat dann eben Laura Petersen den Ball ins eigene Tor abgelenkt, und nach einer Ecke, ein paar Minuten später, hat die Marielle El-Sharif den Ball direkt quasi auf den Kopf der Gegnerin abgewehrt, und da ist die Bogenlampe dann ein weiteres Mal im Tor eingeschlagen. Es ist also so ziemlich alles schief gegangen, was so schief gehen kann. Direkt vor der Pause muss meiner Meinung nach Sturm das 1-2 machen. Da ist die Laura Grumbeck nach einer Flanke von der Elena Kössler wirklich aus kürzester Distanz gescheitert an der gegnerischen Torfrau. Und ja, nach der Pause war es dann echt nur mehr so, dass die Austria jeden Ball hinten raus gefetzt hat und das unter frenetischem Jubel der Bank und der 20 bis 30 Austria-Fans, die mit waren. Und Sturm hat echt ja ganz dramatisch die Chancen vergeben. Trauriger Höhepunkt war vielleicht, wie Elena Kössl am Boden gelegen ist nach einem Luftduell mit der Torfrau und der Nachschuss dann nicht ins leere Tor gegangen ist, sondern auf ihren Rücken. Und die Austria hat tatsächlich mit dem einzigen Torschuss mehr oder weniger dann auch noch von der Mittellinie das 3-0 gemacht und dann war eben dieser gebrauchte Tag endgültig fixiert. Ziemlich bitter und so ist eben der Traum vom Cup-Titel geplatzt. Wieder ist man im Viertelfinale ausgeschieden, wie im letzten Jahr. Und bevor wir jetzt nochmal genauer drüber reden, hören wir mal rein, was die Beteiligten von Sturm zu sagen hatten. Und ich habe nämlich nach dem Spiel mit Chefcoach Sargun Duran und mit Neuzugang Rachel Avant gesprochen.
So wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, das ist unser Spiel. Haben wir leider nicht von der ersten Minute an gespielt. Und wir waren einfach im Strafraum, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive, nicht konsequent genug. Und das war der Unterschied heute.
Der Gegner extrem aggressiv gewesen in der ersten Halbzeit, körperlich gespielt. War man darauf nicht vorbereitet oder hat es der Gegner einfach auch gut gemacht?
Wir wollen immer auch aggressiv sein und gegen den Ball ja, aggressiv arbeiten. Also wir waren überhaupt nicht überrascht. Wir haben es aber nur nicht angenommen und haben uns nicht gut verhalten in den Zweikämpfen. Ja. Aber wir haben ja gesehen, dass es dann in der zweiten Halbzeit anders gehen kann und muss. Aber wie gesagt, wenn wir eine Halbzeit verschenken, dann ist es schwierig.
In der zweiten Halbzeit, du hast es angesprochen, waren dann auch Chancen da, die ein oder andere auch mit Pech, die dann nicht genutzt worden sind. Ist es dann auch, gerade wenn die Szenen dann nicht aufgehen für einen, dass es je länger es dann dauert, einfach immer schwieriger wird, wenn einfach der Ball nicht rein will?
Ja, natürlich. Wir sind ja schon lang genug im Fußball und es gibt immer wieder solche Spiele, wo du das Gefühl hast, du kannst machen, was du willst, der Ball geht nicht rein. Da schießen wir sogar unsere eigene Spielerin ab im Fünfer. Ja, ist so. Wir müssen aber die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Wir müssen nach vorne schauen und uns weiterentwickeln und verbessern. Aber eins ist ganz klar, wir müssen in beiden Strafräumen besser werden.
Jetzt gilt der volle Fokus der Liga. Nächste Woche geht es gleich weiter. Mit welchen Zielen geht man dieses Frühjahr jetzt an?
Unser Ziel ist immer, wenn wir in ein Spiel gehen, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Ist egal gegen wen, ist egal ob Cup oder Meisterschaft. So, und wir werden nächste Woche Samstag wieder mit dem Ziel hingehen, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Ob es dann funktioniert, werden wir schauen.
Jetzt hat mit der Rachel auch eine neue Spielerin heute zum ersten Mal gespielt. Wie fällt deine Analyse aus über sie?
Ja, jetzt wo sie da neben mir sitzt, ist es natürlich schwierig zu analysieren. Die Rachel ist... Das Problem bei der Rachel ist ganz einfach, dass sie nicht vom ersten Tag an in der Vorbereitung dabei war. Das heißt, sie ist sehr, sehr spät dazugekommen. Aber für diese kurze Zeit, wo sie da ist, versteht sie schon, wie wir Fußball spielen wollen und hat sich schon sehr, sehr gut eingefügt in die Mannschaft. Aber wir wissen alle natürlich, dass alles Zeit braucht, ist logisch. Aber in diesen 2-3 Wochen, seitdem sie da ist, macht sie einen richtig guten Job.
Rachel, zu dir selbst, wie zufrieden bist du, wenn jetzt das Ergebnis natürlich nicht so gekommen ist, wie man es jetzt vielleicht erhofft hat, aber wie zufrieden bist du auch mit deiner eigenen Leistung, mit deiner ersten Leistung für den SK Sturm?
Ja, ich meine generell, ich denke, dass wenn ich früher gewesen wäre, dann glaube ich, dass ich mehr, sage ich mir, vielleicht mehr Einsätze bringen könnte, vor allem im letzten Drittel, denke ich mal, aber eigentlich im Großen und Ganzen bin ich eigentlich sehr zufrieden eigentlich heute mit der Leistung, aber natürlich denkt man eigentlich für die Mannschaft, wir haben heute verloren und es ist immer nie schön, also so eine Liga, also Niederlage nach Hause mitzubringen. Aber man muss einfach jetzt nach vorne schauen, daraus lernen. Aber ich denke, im Großen und Ganzen fand ich, dass wir die stärkere Mannschaft waren. Und ja, wir haben jetzt heute, vielleicht feiern wir nicht als Sieger, aber nächste Woche ist schon die nächste Woche und dann müssen wir einfach nach vorne schauen.
Du bringst ja relativ viel Erfahrung mit, hast schon einiges erlebt. Wie kam es jetzt eigentlich zu dem Wechsel nach Graz?
Ja, ich meine, man bekommt Angebote, man bekommt Möglichkeiten und ich war einfach interessiert. Ich habe speziell mit Michael geredet und war auch sehr überzeugt und ja, habe mich eigentlich dann relativ schnell entschieden.
Und wenn man jetzt das Niveau vergleicht, jetzt hast du zum ersten Mal da gespielt in der österreichischen oder im österreichischen Cup sozusagen, aber wenn man es vergleicht mit anderen Ligen, wo du auch schon warst, wie würdest du das sehen im Vergleich?
Ich sage trotzdem, dass ist es oft sehr ein direkter Fußball. Ich denke, dass man oft mehr, sage ich mal, den Ball, sage ich mal, laufen lassen kann. Ich sage, Fußball ist immer einfacher, wenn man die Bälle also flach spielt, aber jeder Verein oder jeder, sage ich mal, Liga hat immer andere Ideen, aber ich meine, man muss einfach daran weiterarbeiten und ja, es kommt halt immer darauf an, welchen Gegner man spielt. Also ich sage mal generell, Fußball ist einfach mal flache Bälle spielt, aber manchmal gibt es auch Gegner, wo sie halt nicht so konsequent sind mit langen Flugbällen. Das haben wir heute versucht und ich finde, dass sie oft am Ende dann Schwierigkeiten hatte, vor allem in der zweiten Halbzeit mit langen Bällen. Und ja, aber trotzdem muss man einfach jetzt daran arbeiten und ja, kollektiv zusammenarbeiten.
Und wie schauen deine persönlichen Ziele aus, beziehungsweise auch eure Ziele als Team? Was wollt ihr erreichen in dem Liga-Frühjahr jetzt noch?
Also, wie Sargon schon gesagt hat, also unser Ziel ist es, jedes Spiel zu gewinnen. Also, das Ziel von der Mannschaft und jede Trainingswoche, also wir arbeiten daran, also immer, also den Sieg zu holen und das ist für uns immer, also Standard.
Ja, sicherlich sichtlich enttäuscht waren die beiden nach dieser Partie. Jürgen, du hast ja mit Sargon Duran auch schon zu tun gehabt, ihn kennengelernt. Ein großes Ziel ist jetzt verpasst worden, auch in der Liga ist man durchaus gefordert in dieser Saison. Wie schätzt du jetzt die Ausgangslage ein fürs restliche Frühjahr?
Ja, man muss vielleicht daran erinnern, dass der Sargon damals auch schon gesagt hat, es wird eine Übergangssaison. Und die wurde auch, glaube ich, von Michael Erlitz bei uns so benannt. Vielleicht muss man das Ganze auch unter dem Gesichtspunkt legen. Ich fand halt insbesondere enttäuschend, dass man im Herbst diesen Gegner schon tatsächlich dominiert hat. Auch wenn er nihilistischen Terrorfußball spielt, was du vergessen hast zu erwähnen.
Richtig.
Frank Wonisch, neues Lieblings-Bonbon in unserer Sendung.
Und das war genau zutreffend in dem Fall. Also ärgert, dass es ärgert,
nicht mehr geht. Aber ich glaube, dass man hat schon gehört, dass sie alle sehr enttäuscht waren jetzt nach dieser Partie, weil man sie natürlich wahrscheinlich gerade im Cup erwartet hat, dass man zumindest eine realistische Chance aufs Finale gegen St. Pölten haben wird oder zumindest ins Halbfinale, falls man dort schon auf die trifft. Aber ich glaube, dass sie tatsächlich diese Saison mittlerweile so sehen, dass man sie wieder aufstellen muss für die nächste Saison. Und es klingt da ein bisschen so durch. Sie finden, glaube ich, dass sie auf dem richtigen Weg sind, nur es gelingt halt die Umsetzung nicht. So interpretiere ich jetzt das, was der Sargon in dem Interview zu dir gesagt hat. Zumindest kommt mir das ein bisschen so vor. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass er die Nerven schmeißt oder nicht weiß, was da passieren soll. Hat die zweite Halbzeit ja auch explizit gelobt im Gespräch mit dir. Also ich glaube, man muss nur ein bisschen zuwarten, bevor man da die Lanze bricht.
Ja, eben definitiv geradliniger werden im Spiel mit Ball und dann gehen die sicher auch rein. Die technischen Fähigkeiten hat man durchaus gesehen und da ist Sturm schon ganz klar im Vorteil gewesen gegenüber der Austria. Das sieht man einfach, wenn man einer Modesta Uca beim Kicken zuschaut oder auch einer Laura Grumböck beim Kicken zuschaut. Die sind spielerisch ganz einfach besser, aber sie müssen es halt erst auch hinbringen. Der Liga-Auftakt steht jetzt bevor, am kommenden Samstag um 13 Uhr auswärts beim Tabellenvorletzten bei der Spielgemeinschaft FC Lustenau Dornbirn. Und da muss man ganz ehrlich davon ausgehen, da muss man sich die drei Punkte einfach holen.
Ja, natürlich. Ich würde da noch gerne ergänzen, vielleicht wenn man jetzt aus Sturmvereins insgesamt der Perspektive, um das wieder einmal anzubringen, wenn gerade Gelegenheit ist dazu, das Jahr wieder mit irgendwie einem fetten Plus durch Europacup-Einnahmen und dergleichen abschließt. Vielleicht kann man sich ja dazu durchringen, dass man ein paar 10.000 Euro mehr wieder in die Damenmannschaft investiert und vielleicht den einen oder anderen Transfer ermöglicht, der wieder näher an die Spitze uns rankommen lässt sozusagen. Also vielleicht gibt es da ein bisschen Bereitschaft im Club, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen.
Die Arbeit hätte es sich verdient von den Beteiligten. Und während es für die Männer ja eine Länderspielpause gibt, die bevorsteht, geht es für die Frauen unmittelbar weiter, auch in den Wochen danach. Deshalb an dieser Stelle gleich ein Veranstaltungstipp, auch wenn die Uhrzeit vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist. Sonntag, 24. März um 12 Uhr, High Noon, trifft Sturm auf den aktuellen Tabellenzweiten Altach, die momentan gerade ein bisschen vorleben, was so passieren kann, auch wenn man so richtig viel Geld investiert, auch in die Infrastruktur. Spielen eine tolle Saison, die Altacherinnen. Das sind die Schwarzen also auf jeden Fall gefordert. In dem Fall also statt Mittagsschnitzel diesmal auf nach Messendorf, würde ich sagen.
Jedenfalls.
Gut, dann kommen wir zur Einser der Männer. Und die beschäftigt uns ja erfreulicherweise national und international, wobei es eben mit dieser Doppelbelohnung es sich relativ bald erledigt haben dürfte nach dem 0:3 gegen Lille im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League. Das Sportliche in diesem Spiel wollen wir jetzt nicht nochmal ganz groß aufrollen, dafür war der Klassenunterschied dann einfach zu groß, was aber besonders war, und das ist jedem, der im Stadion war oder auch das Spiel vom Fernseher verfolgt hat, ganz sicher aufgefallen, war eben die feine Stimmung im Stadion trotz der klaren Unterlegenheit. Da ist nicht nur so ein alter Klassiker wie heißer Sand angestimmt worden, sondern dann eben auch der Evergreen Steiermark. Und das waren große Momente einer wohl zu Ende gehenden internationalen Reise. Auch Lille-Trainer Paulo Fonseca hat nach dem Spiel von einer bombastischen Stimmung gesprochen und hat gesagt: "Ich konnte den Respekt wahrlich spüren, das war hervorragend. Ich ziehe meinen Hut vor den Sturmanhängern." Und auch für die Sturmspieler war das etwas Besonderes. Und unser Experte für eh alles, Frank Wonisch, hat am Tag danach, nach diesem Heimspiel gegen Lille, mit dem Kapitän, mit Stefan Hierländer, über das Erlebte in Liebenau gesprochen.
Stefan Hierländer, die sportliche Einordnung des Spiels gegen Lille hat ja schon mannigfach stattgefunden. Captain, ich möchte ganz was anderes fragen. Und zwar hat man, wenn man im Stadion war, ja gemerkt, dass speziell in der zweiten Halbzeit die Stimmung schon eher speziell war, wenn man vor allem den Spielstand betrachtet. Und der gegnerische Trainer Fonseca hat ja dann von bombastischer Stimmung gesprochen. Und die Auflage würde ich gerne nehmen und dich fragen, du als Sturmspieler kennst ja die Stimmung in Liebenau schon ein bisschen länger. Wie würdest du die Stimmung speziell in der zweiten Halbzeit gestern gegen Lille einordnen?
Ja, also ich bin ja viel gewohnt von unseren Fans, von unseren Anhängern. Nichtsdestotrotz ist es nicht selbstverständlich, dass so eine Stimmung ist, aufgrund des Spielverlaufs einzigartig. Glaube ich, gibt es nicht bei vielen europäischen Clubs. Der gegnerische Trainer hat es eh erwähnt. War, glaube ich, schon in vielen Stadien. Und wenn so eine Person dann sowas so toleriert, zeigt das nur, dass wir einfach einzigartige Fans haben, und da sind wir sehr, sehr stolz. Und wir werden natürlich das nächste Spiel versuchen, den Support dann zu honorieren und was zurückzugeben. Und da warten eh schon viele andere Aufgaben, und da gehören einfach unsere Anhänger, unsere Fans wieder belohnt.
Wenn du sagst honorieren, erlaube ich immer noch eine kleine Anmerkung. Ich glaube, das gestern war von der Kurve und vom ganzen Stadion auch ein bisschen ein Honorieren eurer europäischen Reise, die ihr ja uns geschenkt habt. Und ich glaube, so kann man es als Fußballer dann auch mal sehen. Oder überwiegt da dann trotzdem auch noch ein bisschen das Gefühl, wenn man die Partie jetzt sportlich nicht ganz so absolviert hat, wie man es sich vorgestellt hat, dass das hätte besser sein können? Oder kann man das eh nehmen, dass das gestern, glaube ich, auch ein Danke des ganzen Stadions an euch war?
Ja, also Wir sehen es ja immer so, dass wir schon das Spiel anders gestalten wollten. Und nichtsdestotrotz, okay, sind wir sehr dankbar, dass das honoriert worden ist, die internationale Reise bis jetzt. Aber natürlich war es für uns Spieler irgendwie dann schon eine Enttäuschung, natürlich, weil wir uns viel vorgenommen haben und wir haben gewusst, Lille ist eine europäische Spitzenmannschaft, aber mit einer Leistung an unserer Leistungsgrenze hätten wir das anders gestalten können. Ist nicht so passiert, und trotzdem kann man nur das bewundern, dass die Fans dann solche feinen Antennen haben und gerade in so einer Phase wie in der zweiten Halbzeit, wo wir uns dann schon schwer getan haben, eine Reaktion drauf zu zeigen auf eine wirklich gute gegnerische Mannschaft. Und dass die dann so reagieren, also da sind wir sehr, sehr stolz drauf, schwarz-weiße zu sein.
Ja, von feinen Antennen der Fans spricht Stefan Hierländer. Man kann sagen, die Kurve zusammen mit dem restlichen Stadion hat sich da von ihrer besten Seite gezeigt, oder?
Ja, man kriegt, wenn man jetzt das Retrospektiv nochmal durchhört, wenn du das da vorträgst, kriegt man nochmal die Gänsehaut, weil es ist einfach wahnsinnig cool gewesen. Und ich glaube, dass der Hierländer das mit seinen feinen Antennen genau richtig trifft. Die Fans im Kollektiv, nämlich nicht nur die Kurve, sondern auch die Längsseite im Stadion, hat quasi, das war eine Honoration für das bisher Geleistete in dieser Saison, ganz einfach. Und das ist schon bemerkenswert, dass das Publikum auch reif genug ist, da jetzt nicht irgendwie den Hut drauf zu hauen und zu sagen, ja, okay, das haben wir nicht gut genug im Europacup, was ist das jetzt? Sondern nix, sie nützen die Gelegenheit, um so quasi, wenn eh sonst nichts mehr los ist, weil nichts mehr passieren wird sportlich, um das einmal ordentlich abzufeiern, was da jetzt geliefert wurde, vielleicht auch für die ganzen letzten 3-4 Jahre, was geliefert wurde, kann man schon genauso stehen lassen und kann man die feinen Antennen nur noch einmal unterstreichen, fand ich auch ziemlich gut.
Ja, auf jeden Fall. Also so ist ja Europacup eben immer was Besonderes, ganz egal, wie es dann am Ende ausgeht. Sportlich, wie gesagt, war es leider kein erfreulicher Abend, nicht nur aufgrund des Ergebnisses. Sturm hat nämlich nicht nur 0-3, sondern eben leider auch Manni Sakaria verloren. Bei der wahrscheinlich besten Sturmchance in der ersten Halbzeit hat er sich den Außenknöchel gebrochen und ist bereits am Tag nach dem Spiel operiert worden. Auf dem Weg noch einmal baldige Besserung an den Manni. Aber während sich ein Stürmer ins Krankenbett legen muss, ist der andere plötzlich wieder da. Sidi Chatta war im Spiel gegen Hartberg am Sonntag tatsächlich wieder im Kader und ist in der Schlussphase auch noch eingewechselt worden. Sensationell, möchte ich meinen, 52 Tage nach einem Syndesmosebandriss zurück. Chris Ilzer hat in der PK nach dem Spiel überhaupt von einem Europarekord gesprochen und die medizinische Abteilung geadelt. Wir haben intern waren erstens komplett verwundert und unser erstes Urteil war einmal, das ist komplett verantwortungslos, den jetzt schon wieder in den Kader zu holen, geschweige denn spielen zu lassen. Ilzer hat gemeint, er hat eben ein paar Trainings mit dem Team gemacht, ist soweit fit, aber es fehlt ihm einfach nur noch an Match-Fitness. Trotzdem, man darf nicht vergessen, der war jetzt zum dritten Mal binnen kürzester Zeit schwer verletzt, hat einen Lendenwirbelbruch gehabt, ist nur ein gutes Monat ausgefallen, einen Muskelfaserriss, wieder nur ein gutes Monat Pause und jetzt sind es Mosebandriss samt OP, 52 Tage Pause. Da muss man sich ehrlich fragen, ist es dieses Risiko überhaupt wert? Und diese Frage haben wir gleich weitergereicht an den Sportchef Andi Schicker und das hat er zu Sidi Chatta gesagt.
Zu Sidi Chatta ist es so, dass die Operation und der vom Syndesmosebandriss sehr, sehr gut verlaufen ist, die Reha sehr, sehr gut verlaufen ist und man hat ja schon öfter beim Sidi gesehen, dass er ein sehr, sehr guter, positiver Typ ist und ich sage das immer so, ein gutes Heilfleisch auch mit sich bringt und vielleicht in einer oder anderen Woche dann immer früher zurückkommt, wie man glaubt. Und er natürlich auch sehr, sehr hart da immer daran arbeitet. Und rein vom Fuß her ist das Risiko sehr, sehr gering, weil er jede Bewegung mehr oder weniger schon gemacht hat und das wirklich auch sehr, sehr stabil ist, das Gelenk. Das Wichtigste wird jetzt einfach sein für die nächsten Wochen, dass man sehr, sehr gut steuern, also vom Trainings- und Spielbelastung so steuern, dass er nicht in eine Überbelastung reinkommt. Das wird einfach das Wichtigste jetzt sein das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, weil er natürlich auch oder höchstwahrscheinlich auch für das U21-Team für Norwegen jetzt dabei sein wird. Und da werden wir aber auch, so wie bei allen anderen Spielern, mit den Teamchefs in den Austausch gehen, um hier wirklich die Spieler ja so gut wie möglich zu steuern. Weil beim Sidi wäre es halt einfach das Worst Case, wenn er zu viele Spielminuten oder zu viel am Platz dann steht und sie wieder verletzt, weil er jetzt einfach nur für kurze Einsätze mal in den nächsten Wochen ein Thema sein kann. Das wird das Wichtigste sein und da werden wir in den guten Austausch gehen.
Ja, das klingt auch aus dem Mund von Andi Schicker erstaunlich positiv und gut bei Chatta. Wie schätzt du, Jürgen, die Lage jetzt bei ihm ein?
Ja, es ist schon arg irgendwie, weil ich weiß noch, dass wir damals telefoniert haben, der Andi und ich, wie das passiert ist, Ende Jänner im Trainingslager oder rund ums Trainingslager jedenfalls. Und er damals sagt, ja, sie hoffen insgeheim schon, dass es nicht so langwierig ist wie damals beim Otter Kitteschwili, aber dass sie trotzdem, ich glaube, er hat damals gesagt, sie gehen von zwölf Wochen aus oder so irgendwas. Und das ist halt dann unglaublich viel weniger, was da jetzt tatsächlich passiert ist. Er beschreibt es mit gutem Heilfleisch und ich bin mir nicht sicher, wie fundiert das medizinisch ist, aber ich hoffe zumindest, dass die medizinische Abteilung das mit anderen Parametern noch misst. Und ich hoffe auch, dass sie, nachdem es zweimal nicht wirklich gut gegangen ist, das dritte Mal ein bisschen vorsichtiger sein und das tatsächlich nur machen, wenn sie sich ziemlich sicher sind, dass da nichts passiert und wenn sie das mit der Steuerung ernst nehmen und ihm wirklich nur so viele Minuten geben, wie er wirklich schaffen kann, dass nicht wieder irgendein Muskelthema dann kommt, dann so sei es von mir aus, aber man hat ein bisschen ein komisches Gefühl dabei, oder?
Ja, ich auf jeden Fall und Es liegt ja nicht nur in der Hand von Sturm, wie es Andi Schicker angeführt hat, nämlich auch der norwegische Verband hat da ein Wörtchen mitzureden. Die wollen ihn ja anscheinend unbedingt im U21-Team dabei haben, was ich ja auch einen völligen Wahnsinn finde in Wahrheit. Vor allem, wenn man sich das Programm von Norwegens U21 anschaut, die spielen, okay, ein Testspiel gegen die Niederlande auswärts und spielen dann eine Partie in der EM-Quali zu Hause gegen San Marino. Und da möchte man vielleicht meinen, dass sie das auch ohne Sidi Charter bewerkstelligen könnten. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, warum die den einfach dabei haben wollen jetzt. Ich verstehe
nicht. Das hat sich der Chris Ilzer aber auch sehr aufgeregt. Jetzt unlängst, dass der norwegische Trainer da angeblich auch extrem viel Druck macht auf den Charter und ihn ständig anruft und ihn ständig fragt, wie es ihm geht und so weiter. Da gab es jetzt einmal irgendein Statement von Chris Ilzer, dass er das Gift für den Spieler findet, weil der ihn halt dann irgendwie da reintheatert in einer Pseudomotivation, die vielleicht unnötig ist, weil tatsächlich San Marino zu Hause, naja, wie du gesagt hast,
ja,
das hat schon gehen, nicht?
Sollte
mit Stürmer Nummer 3 und 4.
Sollte genug Spielermaterial aus Norwegen geben, die diesen Gegner bezwingen können. Ja, alles Gute, jedenfalls Sidi Charter, nur nichts überstürzen. Der kann doch dann auch noch sehr wichtig werden für Sturm. Vor allem, wenn jetzt der Manni noch länger ausfällt. Apropos Risiko, wenn wir zum Spiel gegen Hartberg kommen, Risiko hat auch Hartberg eingehen müssen in dieser Partie. Für die ging es ja ums Überleben in der Meistergruppe. Sturm ist trotzdem in Führung gegangen und das nach einem schweren Abwehrfehler der Hartberger. Und siehe da, Willi Böwing hat sein erstes Ligasaisontor seit Oktober 2022 erzielt. Ist auch langsam einmal Zeit geworden, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, es ist gut, dass gerade dieser Spieler diesen Zufallsball erwischt hat, weil natürlich das Tor macht jeder. Aber es ist dann gut, dass es der macht, der seit Ewigkeiten keins geschossen hat. Es wäre halt schön gewesen, hätte der Broder auch noch so einen Ball kriegt, damit er seine Torsperre endlich einmal durchbricht. Aber gut so, dass es dem Willi vor die Füße gefallen ist.
Positiv angemerkt werden muss in dem Zusammenhang auch noch der Quasi-Assist zum Sturmtor von Vítězslav Jaroš, der das Tor sehr gut eingeleitet hat mit seinem schnellen Abschlag. Trotzdem hat es ihm nicht für den Sieg gereicht. Hartberg hat dann am Ende ist druckvoller geworden und ist dann eben belohnt worden, wobei auch das Tor dann doch ein bisschen glücklich zustande gekommen ist, weil der Freistoß von Donis Avdija eben vom Otto Kittischwili abgefälscht worden ist und da hat Jaroš zwar im ersten Moment blöd ausgeschaut, aber in Wahrheit kann er da einfach nichts machen und so ist es eben beim 1-1 geblieben, weil du hast gesagt, die Chancen, die dann Sturm noch gehabt hat, in einer Szene waren es glaube ich Geierhofer und Affengruber, dann noch der Vloder mit dem Kopfball ans Außennetz eben, sind die Chancen nicht reingegangen und so sind es am Ende eben 2 Punkte Rückstand und nicht nur einer auf die Bullen in der Meistergruppe. Ganz ehrlich, was ändert das jetzt eigentlich für die letzten 10 Spiele?
Bevor wir darüber reden, muss man über Geierhofer eigentlich auch reden, weil er macht sich bemerkbar in letzter Zeit, oder? Weil in Wirklichkeit Innenverteidiger, Sechser hat er gespielt jetzt, also offenbar hat sich der im Training irgendwie aufgedrängt, trotz vieler Unkenrufe, dass es mit einer Laie nichts wird und dass er eigentlich wo Spielpraxis kriegen müsste. Plötzlich geht's, oder?
Ja, ich finde, auch gegen
Hartberg. Und er fällt auch nicht ab.
Auch gegen Hartberg hat er es blitzsauber gemacht, finde ich. Viele Bälle gewonnen, sauber, staubtrocken gespielt, würde ich sagen. Also,
hat er einen guten Körper und so, hat er ziemliche Wucht, wie er da so drin steht, finde ich. Fällt ganz gut auf.
Ja, also ja, wir haben es ja gehofft. Also wir haben ja schon gerätselt über den Niki Geierhofer, aber es ist ihm ja nur zu wünschen, dass er jetzt irgendwie die Chance, die er bekommt, da nutzt und hoffentlich geht es so weiter, ganz einfach.
Jakob Janscher gefällt das in Hongkong.
Aber
ja, die 2 Punkte Rückstand, 10 Spiele, ja. Ja, blöder als nur einer. Also ich finde, dass das zwei ziemlich verschenkte Punkte waren, weil nur ein Punkt Rückstand ist halt was anderes. Du bist noch mehr in Schlagdistanz als bei 2 Punkten, wiewohl es bleibt gleich wie vorher, es hängt an den direkten Duellen gegen Red Bull wahrscheinlich, wo das erste ja dann eh gleich einmal vor der Tür steht. Wenn man die erfolgreich bestreitet, hat man tatsächlich die Jahrhundertchance wahrscheinlich auf nochmal einen Meistertitel. Aber ja, wird man sehen, wie man das mit der Länderspielpause und so weiter, da kommen wir glaube ich eh noch dazu, wie das dann mit dem Start in diese Rückrunde, also in diese Meistergruppe tatsächlich sein wird. Ist ein bisschen ein Fragezeichen. Alles, bin jedenfalls sehr gespannt, wie das sein wird. Natürlich, es ist alles drin, wie man so schön sagt.
Ja, wenn man jetzt sich die beiden Grunddurchgänge, also den aktuellen und den vergangenen aus dem letzten Jahr in Erinnerung ruft, dann hat Sturm ähnlich stark gespielt. Man hat 46 Punkte diesmal geholt, zwei weniger als 22-23. Ergibt trotzdem noch immer einen sehr starken Schnitt von 2,09 Punkten. Der große Unterschied heuer ist eben, dass Salzburg in Summe 5 Punkte weniger am Konto hat und deswegen ist man eben in Schlagdistanz. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie geht man diesen Grunddurchgang an, welche Erwartungen hat man? Und davor muss man ja auch noch sagen, hat man eben dieses Rückspiel in Lille und wir haben deswegen Andi Schicker auch gefragt, wie er sowohl die bevorstehende Meistergruppe als auch den bevorstehenden Europacup-Abschied, den möglicherweise Abschied angehen will.
Mit dem Grunddurchgang war ich sehr zufrieden, haben uns wirklich eine sehr, sehr gute Ausgangsposition für die Meisterrunde jetzt geschaffen. Das war absolut unser Ziel. Und jetzt heißt es einfach, gut reinzustarten am Sonntag gegen Klagenfurt und dann nach der Länderspielpause gleich am Punkt da zu sein. Das ist immer für uns schon eine spezielle Herausforderung, nach der Länderspielpause Spiele zu haben, weil wir ja mittlerweile bis zu 15 Teamspieler dann auch haben. Und da natürlich auch viel Organisation, viel Planung dahinter steckt, wann wer zurückkommt. Aber ja, für mich ist es jetzt in der zweiten Runde der Meisterschaft definitiv noch keine Vorentscheidung. Wir werden versuchen, unser Spiel auf den Platz zu bekommen und Salzburg da lästig zu sein. Am Donnerstag das Spiel in Lille ist natürlich eine große Herausforderung, weil man jetzt natürlich auch merkt, diese vier Spiele mehr im Gegensatz zu allen anderen Vereinen, also das zehrt natürlich schon. Darum ist es schon so, dass wir natürlich auch jetzt da eine bestmögliche Mannschaft auf den Platz schicken werden. Aber natürlich schon auch schauen, dass wir da eine gute Steuerung jetzt auch haben, dass wir da jetzt auch wirklich auch keine Verletzungen für die entscheidende Phase haben, weil wie ich schon vorher gesagt habe, dann sehr viele Spieler dann auch sich in die Länderspielpause mit den Nationalteams verabschieden und da dann auch keine Pause ist. Und dann werden wir schon schauen, dass wir eine gute Mischung jetzt für Donnerstag finden. Grundsätzlich bin ich schon ein sehr positiver Mensch und bin immer optimistisch, aber man muss das dann schon auch richtig einschätzen. Und wenn Lille das Spiel ernst nehmen und von denen gehe ich auch aus, wird es natürlich sehr, sehr, sehr schwierig, das 0-3 aus dem Heimspiel dann auch aufzuhören. Aber im Fußball war es schon so oft so, dass schnelles Tor, rote Karte, dann auf einmal nimmt das Spiel eine andere Fahrt auf und man kommt rein in die Partie, aber grundsätzlich schätzen wir das, glaube ich, alle richtig aus und wir wollen Sturm Graz und auch den österreichischen Fußball so gut wie möglich vertreten. Und dann werden wir sehen, was dann rauskommt.
Ja, wenn wir kurz bei Lille bleiben, ich glaube, viel ist dazu nicht mehr zu sagen. Andi Schicker hat ja gemeint, wenn Lille, und davon ist auszugehen, dieses Spiel einigermaßen ernst nimmt, dann wird da nicht mehr viel gehen für Sturm.
Ja, das, was Andi sagt in dem Fall. Aber es ist halt tatsächlich ein schwieriges Spiel, wie er das sagt, weil wenn du durch den Spielverlauf plötzlich irgendwo die Lunte riechst, dass was gehen könnte, haust halt alles rein, was dann wieder natürlich megamäßig an die Substanz geht, falls es dann zum Beispiel so ist, dass du alles reinhaust, es fast schaffst und dann doch nicht und dann bist du aber möglicherweise wieder am Limit für das nächste Spiel gegen Klagenfurt, ist eine schwierige Angelegenheit. Also für die Fitness und für den körperlichen Zustand der Mannschaft wäre ein langweiliges 0-0 ohne viel Aufwand wahrscheinlich das Beste. Macht man noch irgendeinen Punkt für die Wertung, verabschiedet sich anständig und das war es irgendwie. Natürlich, Sensation wird man am liebsten nehmen, aber das ist natürlich fast ausgeschlossen. Die sind jetzt aus nicht unbedingt die Schwächsten, was man so weiß. Also ich glaube, wenn nicht irgendwas ganz Komisches passiert, kann man das auf dem Spargang absolvieren, das Thema.
Ja, und allen, die mit dabei sind, genießt es und macht es euch lautstark bemerkbar, auch in Lille. Und wenn wir jetzt trotzdem auch auf die Meistergruppe schauen, die dann eben losgeht mit dem Auswärtsspiel in Klagenfurt, dann muss man sagen, hätte es wahrscheinlich schlimmer kommen können, weil wenn es die Liga ganz böse mit Sturm gemeint hätte, hätte man auch gleich das Duell Salzburg gegen Sturm ansetzen können.
Ja, also ich finde das von der Auslosung her ist natürlich relativ gnädig, dass man gegen den den einen der beiden vermeintlich schwächeren Gegner da starten kann, die jetzt in diesen Top 6 dabei sind. Aber einfach ist es jetzt wahrscheinlich in keinem Spiel mehr. Also es wird, glaube ich, jetzt spitzt es halt zu, jetzt wird es schwierig, jetzt weißt du, du musst quasi jede Woche liefern, damit du dranbleibst, damit du nicht zurückfällst. Das ist, glaube ich, auch eine sehr große psychologische Aufgabe, diese Meistergruppe jetzt gut durchzustehen. Vielleicht darf ich mir noch einen kurzen Rant gegen den Modus erlauben, weil ich jedes Jahr wieder finde, dass das einfach scheiße ist. Dass man, wenn man jetzt zum Beispiel nur das Abstiegsthema nimmt, Lustenau war sowas von am Sand, ist natürlich jetzt einigermaßen stabilisiert, aber trotzdem durch diese Teilung ist man plötzlich ganz normal wieder in Schlagdistanz, doch nicht abzusteigen. Oder wenn man auch nimmt diesen mittleren Teil der Tabelle, wo lauter Mannschaften zwischen 35 und 33 Punkten unterwegs waren nach dem Grunddurchgang und dann wird es einfach willkürlich zwischen einem mal geteilt und die einen sind unten und die anderen sind oben und haben die Gelegenheit nicht mehr mitzumischen oben, was sie sonst schon hätten. Entschuldigung, das finde ich einfach sportlich derartig unfair, dass mir dieser Modus einfach nicht gefällt. Auch mag er noch so TV-gerecht spannend sein. Bin ich immer noch dagegen.
Und hat dann auch zur Folge, dass es in einer Schlussviertelstunde eines Spiels in Klagenfurt nur mehr ein Ballgeschiebe gibt, so wie am
Vergangenen. Nein, logisch passiert das. Jede einzelne Mannschaft in dieser ganzen Liga hätte genau dasselbe gemacht wie diese zwei Mannschaften.
Definitiv.
In der Situation.
Definitiv. Wobei beim Abstieg, du musst mir ja ganz ehrlich sagen, du bist ja durchaus ein Freund davon, wenn die Spielgemeinschaft Wattens aus dieser Liga verschwindet, oder?
Ja, das ist das einzig Positive vielleicht, was dadurch passieren könnte, dass mein Lieblingsabsteiger dadurch noch möglich ist, was er sonst vielleicht nicht mehr wäre. Aber selbst für die ist es nicht fair. Selbst für Thomas Silberberger wünschte ich einen faireren Ausgang seiner letzten Saison, falls er doch absteigt.
Mal schauen. Bin überhaupt gespannt, was der dann macht.
Oder was der Club überhaupt macht.
Auch das. darf man gespannt sein. Sturm hat mit Wattens in dieser Saison nichts mehr zu tun. Trotzdem eine Frage noch, eben zweite Runde Meistergruppe am Ostersonntag nach der Länderspielpause, Heimspiel gegen Salzburg. Und danach kann theoretisch eigentlich schon alles gelaufen sein, oder?
Ja, wenn man es klar verliert und dann 5 Punkte hinten ist, ist natürlich, ja, dann ist es wahrscheinlich schwierig. Also man sollte das tunlichst nicht verlieren. Wenn man es unentschieden spielt, ist quasi noch nichts passiert. Aber selbst bei 5 Punkten, das kann immer passieren. Aber natürlich für die Moral wäre es gut, dieses Spiel nicht zu verlieren und dann eben fürs letzte Duell, auch wenn alles andere rund läuft, in Schlagdistanz zu bleiben, wenn man jetzt so komisch rechnen will. Aber ich glaube, dass zumindest ein X in diesem Spiel schon essentiell wäre, um die Titelchance zu wahren, realistischerweise.
Und wenn man auf die Vereine hinter Sturm blickt, wen würdest du sagen, schätzt du da am ehesten so ein, als den Verein, der noch im Vorn ranschnuppern könnte?
Naja, ich fürchte, das ist wenn sind das unsere homophoben Freunde aus Hütteldorf, oder?
Ich glaube, die jetzt erst recht Rapid Meistergruppe.
Ja, das ist die Gemengelage ist irgendwie so, oder? Das ist ein bisschen so, das ist jetzt erst recht und jetzt haben wir es gerade noch geschafft und jetzt irgendwie der neue Trainer hat dann schon doch ein bisschen mehr aus diesem Kader gemacht als der Zocke Barisic davor. Irgendwie, wenn du die Tendenzen nimmst, ist der LASK am absteigenden und Rapid eher am aufsteigenden Ast unterwegs, aus meiner Sicht. Ich glaube, die anderen zwei kannst du vernachlässigen, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Ja, Rapid auch spielerisch durchaus am aufsteigenden Ast. Also würde mich jetzt nicht wundern, wenn denen mehr gelingt jetzt in der Meistergruppe. Wobei, wenn man die direkten Duelle bisher hernimmt, haben sie nicht allzu viel gerissen. Wobei auch
gegen Sturm haben sie noch nicht verloren. Ja, weil ich glaube, das wären heiße Spiele, die zwei gegen Rapid.
Ja. Noch einen darf Chris Lang nicht ins Dormaneck einlegen, hoffentlich.
Nein, wir haben auch recht, ja, wenn er das nicht macht. Aber vielleicht singen sie ja ganz oft schwuler SK Sturm und gegen einen Punkteabzug.
Ja, das wäre Unfassbarkeit zwar nicht zu überbieten, aber was ist schon nicht alles passiert?
Du, bei der Trotzreaktion von Rapid gehört genau sowas dann auch immer dazu. Sodass, dann singen wir es extra noch ein paar Mal.
Ja, oder vielleicht kommt irgendein Spruchband oder so.
Gegen die Liga kommt sicher irgendwas.
Ist durchaus möglich. Wobei, das sei jetzt noch kurz positiv angemerkt, weil ich es jetzt erst gehört habe. Es gab ja auch eine Teamkader-Einberufung für Österreich und da hat Ralf Rangnick durchaus deutlich Stellung bezogen, warum er die Spieler, die da bei Rapid beteiligt waren, nicht einberufen hat. Und das finde ich aller Ehren wert vom Herrn Teamchef. Das hat er sauber argumentiert, warum er sich gegen diese Herren entschieden hat.
Ja, jedenfalls muss man absolut unterstreichen, dass man sich auch vor allem das Recht herausnimmt, als Trainer dieser Mannschaft zu sagen, den mag ich nicht dabei haben. Gibt's nichts hinzuzufügen.
Absolut. Und wenn du sonst auch nichts mehr hinzuzufügen hast, darf ich im Namen von Black FM Danke sagen fürs Zuhören, für eure Zeit. Wie immer gilt, lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Postet Kritik, Lob und Ideen zu unseren Sendungen auf unserer Facebook-Seite oder auch auf Instagram. Auf Instagram knacken wir übrigens sehr bald die 2000er-Marke. Vielen, vielen Dank und ja, weiter so, empfiehlt unseren Instagram-Auftritt weiter. Wie immer freuen wir uns auch über 5 Sterne in der Podcast-App eurer Wahl und vielleicht ein Like, Follow oder Abo für unsere Social-Media-Präsenzen. Die Schwarzen sind überall gefordert, in der Frauen-Bundesliga, der zweiten Liga und auch in der Bundesliga der Männer und auch noch in der Conference League. Jetzt beginnt die Zeit, in der sich eben herauskristallisiert, was alles möglich sein kann in dieser Saison. Die Erntezeit beginnt und das mitten im März. Wo auch immer es etwas aufzuglauben gilt, ist der SK Sturm hoffentlich in den kommenden Wochen und Monaten zur Stelle. Wichtig ist, dass ihr und wir alle dabei sind und wie gegen Lille im Heimspiel zeigen, was es heißt, dem SK Sturm immer treu zu sein. In diesem Sinne, alles für die Schwarzen und je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend, auf alle Fälle, bis bald. Bye. Black FM.